Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der katholischen Erwachsenenbildung und in der Münsterpfarrei hier in Ingolstadt. Es gibt Dinge in uns, meine Damen und Herren, es könnte sein, dass wir die noch gar nicht entdeckt haben, die ganz tief in uns noch schlummern, verborgen sind oder Dinge, die wir wieder irgendwo abgelagert oder verabschiedet haben. Das ist heute das Thema. Das Gold, das diese Dinge oft darstellen und wir wissen es gar nicht, das Gold im Dunkel der Seele finden, so ist das Thema. Ich habe das früher in der Jugendarbeit immer für ganz wichtig gehalten, den Jugendlichen klarzumachen, in euch schlummern viele Fähigkeiten, von denen wisst ihr noch gar nichts, die gilt es zu entdecken. Sonst lauft ihr nachher als Abziehbild rum von irgendwelchen anderen Leuten und die machen sehr oft. Das ist heute das Thema. Wir graben nach Gold und unser Goldgräber vor dem Herrn ist Dr. Wunibald Müller aus Würzburg. Herzlich willkommen in Ingolstadt. Dr. Müller, Sie sind Theologe, Sie sind Psychologe, psychologischer Psychotherapeut heißt man das. Dafür macht man ja eine teure und mühsame Ausbildung, habe ich mir sagen lassen. Deswegen muss man es auch nennen. Sie waren früher, und dadurch sind Sie auch sehr bundesweit eigentlich bekannt, Sie waren Leiter des Rekollektio-Hauses in Würzburg. Das ist eine in Deutschland bisher einmalige Einrichtung, wo sich Priester und Ordensleute, also auch Ordensfrauen, die Probleme haben, ich nenne es mal so salopp, hinwenden können und sehr gut betreut werden. Das ist also neben dem Kloster Münster-Schwarzach. Und Sie haben diese Einrichtung jahrzehntelang geleitet, sind jetzt im Ruhestand, genießen den in Form von vielen Vorträgen, zum Beispiel heute Abend, gell? So wie man halt den Ruhestand genießt. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Sie sind jetzt natürlich auch ein sehr gefragter Gesprächspartner, wenn es ums Thema Missbrauch geht. Na, da habe ich gesehen, sind Sie, und Sie waren ja gestern in München beim Vortrag und da ist viel los. Jetzt wollen wir aber mal hören, was in uns alles noch verborgen liegt und wie wir das ausgraben können. Bevor wir loslegen, bedanke ich mich bei Frau Rudingsdorfer von der Buchhandlung nebenan. Die Paulus-Schwestern, haben Sie vielleicht mitbekommen, haben sich verabschiedet. Jetzt ist drüben die Dom- und Universitätsbuchhandlung Eichstätt, so heißt das. Aber Sortiment ist das gleiche, wenn nicht besser. Und Dr. Müller hat natürlich auch schon zahlreiche Bücher veröffentlicht und die gibt es dort zu beziehen. Eine Auswahl ist hier zu sehen. So, jetzt, Dr. Müller, jetzt graben wir los nach dem Gold in uns.
Lieber Herr Schmidt, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Meine Damen, meine Herren, Ihnen zunächst mal allen einen schönen guten Abend. Lassen Sie sich überraschen. Machen wir uns miteinander auf die Suche nach dem Gold in Ihnen. Was Sie dazu beitragen können, ist, dass Sie mir in den nächsten 45, 50 Minuten zuhören, mit Ohren, die zugleich mit ihrem Herzen und mit ihrer Seele verbunden sind. Denn dahin wollen wir, möchte ich mit Ihnen zusammen jetzt die Fahrt unternehmen. Das, was ich sage, sage ich auf dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen. Ich bin jetzt auch 68 Jahre alt. Und ich sage es auf dem Hintergrund der Tatsache, dass ich ein Theologe bin und ein Psychotherapeut. Und das Privileg des Psychotherapeuten ist es ja, dass er jetzt nicht nur die Oberfläche eines Menschen kennenlernen darf, sondern immer wieder auch die Innenseite. Und in dem, was ich sage, wird von dem auch hoffentlich vieles zum Ausdruck kommen. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie es gewusst? Viele Eigenschaften von Ihnen, über die Sie eigentlich verfügen, die Sie für die Bewältigung Ihres Lebens auch benötigen und die mit dazu beitragen, dass Ihr Leben zufrieden, verläuft und erfüllt ist, sind uns nicht oder nur zum Teil bewusst. Andere dieser Eigenschaften, die wir eigentlich benötigen könnten und müssten, um in unserem Leben zurechtzukommen und in unserem Leben zufrieden zu sein, sind uns irgendwann ausgetrieben worden. Oder wir haben sie selbst ausgelagert, in den Schatten, über den ich dann gleich noch etwas sagen werde. Und wollen Sie diese Eigenschaften wieder für Ihr Leben nutzen, müssen Sie sich dieser Eigenschaften bewusst werden, müssen Sie ihnen bewusst werden und Sie müssen sie sozusagen aus dem Dunkeln ins Licht führen. Der große Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung spricht in diesem Zusammenhang von Schatten, den er, so sagt er, stellen Sie sich das mal vor, wie einen dunklen Sack hinter uns herziehen. Also stellen Sie sich vor, Ihr Schatten und jeder von uns hat einen Schatten, ich habe einen Schatten und Sie alle haben einen Schatten, den tragen Sie wie einen dunklen Sack hinter sich her. Und dieser dunkle Sack, den Sie hinter sich hertragen, ob Sie es glauben oder nicht, ist angefüllt von Eigenschaften, die Ihnen zum Teil eben nicht bewusst sind oder die Sie irgendwann in Ihrem Leben verbannt haben, in diesen Schatten. Und dabei, und das ist das Wunderbare, handelt es sich bei dem, was in diesem Schatten gelagert ist, nicht um Abfall, wie man das oft vielleicht mit Schatten in Zusammenhang bringt, sondern, ob Sie es glauben oder nicht, um pures Gold, das wir da in unserem Schatten abgelagert haben und finden können. Darüber hinaus, ich werde darauf dann noch näher eingehen, darüber hinaus verfügen wir über Eigenschaften und Kraftquellen, die wir zum Teil noch gar nicht kennen, geschweige denn, dass wir sie in unserem bewussten Leben umgesetzt haben. Sie befinden sich in dem riesigen Reservoir des sogenannten Unbewussten, das nicht nur eine Schatztruhe ist von Wissen und Weisheit, sondern auch ein riesiges Energiepotenzial und Zentrum darstellt. Und was dort, meine Damen und Herren, auf Sie wartet, was von Ihnen entdeckt und für Ihr bewusstes Leben nutzbar gemacht werden kann, ist ebenso schieres Gold. Und wollen Sie das Gold, das diese Eigenschaften und Kraftquellen für Sie bedeuten können, in Ihrem bewussten Leben, wie das hier das Gold ja auch typisch ist, zum Glänzen bringen, müssen Sie auch dieses Dunkel aus dem Unbewussten ins Licht bringen. Also, wie Herr Schmidt uns ja auch eben ermutigte, machen wir uns auf Schatzsuche. Und beginnen zunächst einmal mit dem Schatten. Unser Schatten entsteht im Laufe unseres Lebens durch die Erziehung und die Anpassungsprozesse an die Gegebenheiten und die Erwartungen unserer Umwelt. Seiten, Eigenschaften, Neigungen von uns, die uns in Konflikt bringen könnten mit der Außenwelt, also der Kultur, der Gesellschaft, in der wir leben, oder der Religion, der wir angehören, die lagern wir mit der Zeit sozusagen in den Schatten aus. Damit einher geht die Herausbildung unserer Außenseite, in der Sprache der Psychologie Persona genannt. Jeder von Ihnen hat eine Außenseite, jeder von Ihnen hat eine Persona. Ein anderes Wort wäre, ohne dass man das jetzt von vornherein als negativ bezeichnen würde, eine Maske. Und wenn Sie ehrlich sind, geben Sie sicher zu, dass Sie an der Stelle und bei der Person und in dieser Situation eine andere Maske tragen. Dass Sie sehr wohl wissen, was in einer bestimmten Situation ich von mir zeige und was ich eben nicht zeige. Und das, was so im Laufe unserer Erziehung geschieht, ist, dass wir immer mehr uns natürlich anpassen müssen an unsere Umwelt, auch um mit der leben zu können, um dort akzeptiert zu werden, aber oft natürlich um den Preis, dass ganz wichtige Eigenschaften von uns, die in Konflikt geraten könnten mit dem, was unsere Umwelt von uns erwartet, irgendwo auswandern, eben in den Schatten. Also die Folge dieses Anpassungsprozesses ist, die Person, die Sie wirklich sind, ihre eigenen, ihre oft einzigartigen Eigenschaften und Charaktermerkmale werden oft dann entsprechend gestutzt und eingeschränkt. Was sie wirklich denken und fühlen, ihre persönlichen Überzeugungen, wer sie wirklich sind, kommt dann oft nur gefiltert zum Ausdruck. Halten Sie da mal einen Moment inne und erinnern Sie sich vielleicht auch an Situationen, wo Sie sagen, na, da hat er vielleicht doch auch ein bisschen recht, wenn ich so auf mein Leben hinschaue. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die ich nicht zulasse, die ich nach außen hin zumindest nicht zulasse, wo ich mich der Situation, bestimmten Menschen, bestimmten Situationen entsprechend anpasse. Gucken Sie mal auch, wie es Ihnen damit geht, wo es Ihnen gut damit geht und wo es Ihnen möglicherweise auch nicht so gut damit geht. Was nachvollziehbar ist, dass so diese Dinge, die wir in den Schatten auslagern, oft solche Dinge und Eigenschaften sind, die wir vielleicht persönlich oder auch unsere Umwelt als sogenannte negativen Eigenschaften bezeichnet. Also zum Beispiel Egoismus. Keiner von Ihnen ist natürlich egoistisch. Neid, denn keiner von Ihnen ist natürlich neidisch. Eifersucht, das kennen Sie ja doch ganz sicher nicht. Wut, Hass, das darf man ja auch gar nicht sein. Das sind so ein paar Beispiele, die wandern oft in den Schatten ab. Sie verschwinden damit aber nicht. Und das ist das Entscheidende. Sie bleiben uns erhalten im Schatten. Das dürfen wir nie vergessen. Auch an der Stelle, je heller die Persona ist, je heller wir nach außen hin erscheinen, manchmal in Augen anderer vielleicht sogar schon heiligmäßig, je mehr Licht, desto größer ist der Schatten. Das ist das Problem sogenannter idealer Institutionen, zum Beispiel auch der Kirche, die natürlich wunderbar dastehen müsste vom Ideal. Aber je mehr Licht ist es ja ganz unweigerlich so, umso größer ist der Schatten. Denn damit es so als Licht erscheinen kann, muss ich ja vieles von dem sogenannten Negativen, was aber eben auch Teil meines Lebens ist, ablagern. Jetzt sind Sie herzlich willkommen, Sie kommen rein und wir sind gerade angefangen und erfreuen sich und hoffen darauf, dass Sie immer noch auch etwas Gold finden in Ihrem Schatten. Ja, okay. Kein Problem, ja. Okay, kommen Sie an, setzen sich. Sie kommen auf diese Weise zu dem Privileg, dass Sie in der ersten Reihe sitzen dürfen. Ja, okay, gut. Also, in je hellerem Licht die Außenseite von uns erscheint, je vollkommener, tugendhafter sie sich präsentiert, desto dunkler ist unser Schatten, den wir, wie gesagt, im Schlepptau hinter uns herziehen, prall gefüllt mit dem, was wir uns eben nicht gestatten zu leben. Das kann auch eben gar nicht anders sein. Aber, das ist die andere Seite, auch Seiten von uns, die dazu beitragen, zum Beispiel, dass wir emotional lebendig bleiben, werden oft in den Schatten abgedrängt. Und Zufriedenheit in unserem Leben dadurch auch eingeschränkt, wie zum Beispiel, was doch ganz wichtig ist, um Freude am Leben zu haben, Neugierde, aber auch Kreativität und selbstbewusstes Auftreten. Wie kannst du denn so selbstbewusst auftreten? Oder Freude an sinnlichen Erfahrungen, die werden in den Schatten verfrachtet. Aber meine Damen und Herren, wollen Sie ein zufriedenes Leben erleben? Wollen Sie Leben in Fülle erfahren? Wollen Sie, dass Ihr Leben lebendig, spannend, bunt bleibt oder wieder wird, müssen Sie so manche Seiten von sich, die ein Schattendasein führen, wieder ans Licht bringen, in Ihr Leben zurückbringen. Jedenfalls die Aspekte davon, die sich bei näherem Hinsehen wirklich als Gold erweisen. Diese Seiten von uns müssen wir also aus dem Dunkeln unseres Schattens ans Licht bringen. Um das nochmal zu verdeutlichen, was das heißt, da können manchmal Erzählungen hilfreich sein. So gibt es eine Erzählung von Adelbert von Chamisso, In dieser Erzählung wird Peter Szemichy vom Teufel überredet, seinen Schatten zu verkaufen. Mit dem Ergebnis, dass er nicht mehr zu sehen ist. Ich verkaufe meinen Schatten und ich denke, das ist ja sowieso was, das ich loswerden möchte. Nur das Ergebnis ist, dass ich dann keine Konturen mehr habe, dass ich austauschbar bin. Dass so alles das, was mich ausmacht, was meine Charakterzüge ausmacht, ich damit verkaufe. Da er keinen Schatten mehr wirft, verliert Peter seinen Platz in der wirklichen Welt. Personen, die keinen Schatten haben, haben keine Konturen. Es gibt da nichts Markantes an ihnen, das sie kennzeichnen würde. Sie sind austauschbar, sie sind langweilig. Sie begnügen sich mit einem Leben, das mittelmäßig, blass, farblos bleibt, das auf ihre Duftmarke verzichtet. Bleiben Sie mal bei dem Wort Duftmarke, wenn Sie so auf Ihr Leben mal schauen. Gibt es da was, wo so meine Duftmarke ausmacht? Wo wirklich so im Tiefsten das zum Ausdruck kommt, was mich in meiner Einmaligkeit zum Ausdruck bringt und ich dazu auch stehe und schaue, dass mir das nicht genommen wird? Oder aber gab es da etwas, gibt es da eigentlich etwas, aber Sie getrauen sich nicht, das wirklich zuzulassen und dazu zu stehen. Wenn ich keine Duftmarke habe, wenn es nicht etwas gibt, das mich auszeichnet, dann geht es mir wie diesem Peter, der seinen Schatten dem Teufel verkauft hat. Man denkt sich vielleicht, ich habe ein Geschäft gemacht, wenn ich den ohnehin lästigen Schatten auch noch zu Geld mache. Dabei haben wir uns reinlegen lassen. Wir haben sie uns wie Peter vom Teufel das Beste, das wir haben, abspenstig machen lassen. Unsere Einzigartigkeit, unsere Individualität, letztlich auch unsere Seele. Der Teufel wusste sehr wohl, wen wir wie wir einen dunklen Sack hinter uns herziehen, nämlich pures Gold. Also, so gehört unser Schatten, meine Damen und Herren, so gehört Ihr Schatten mit zu dem Wichtigsten, was Sie überhaupt haben. In Ihrem Schatten entdecken Sie Ihre Originalität, die Farben, die Sie ausmachen. Ihr Schatten kontrastiert und ermöglicht dadurch, dass Ihre Eigenart, Ihre Einzigartigkeit hervortritt. Es ist wie bei einem Bild, das kennen Sie alle, dessen Farben in all ihrer Klarheit und Buntheit erst durch den dunklen Rahmen richtig hervortreten können. Haben Sie Zugang zu Ihrem Schatten gefunden, können Sie die darin verborgenen, versteckten Qualitäten bedienen, das Gold, das dort ist, für sich gewinnen. Sie lassen sich da nicht von dem Image, das dem Schatten anhaftet, davon abhalten, sich auf Schatzsuche zu machen, unter einer minderwertigen Hülle bedeutsame Inhalte, die dort versteckt sind, für sich zu entdecken. Und ganz wichtig, Sie opfern Ihre Qualitäten nicht länger der Außenwelt, der Außenwirkung, verstecken Ihre wahren Eigenschaften, Ihre echten Gefühle und eigenen Überzeugungen nicht länger hinter Ihrer Persona, hinter Ihrer Maske, die dann wirklich zu einer Maske wird, abgeklärt, blutleer, eben maskenhaft. Sie versuchen, authentisch und transparent zu sein, sodass Ihre Ursprünglichkeit, Ihre Lebendigkeit durch Sie hindurchstrahlt und in Ihrem Leben zum Ausdruck kommt. Schauen Sie das mal, wenn Sie das auf sich wirken lassen. Wie sieht es bei mir aus? Strahlt das, was mich wirklich ausmacht, durch mich hindurch? Lasse ich das, was mich wirklich ausmacht, auch durch mich hindurch scheinen? Oder aber merke ich, dass ich da sehr zurückhaltend bin und nur sehr wenige Seiten von mir, die wirklich zu mir gehören, auch aus Angst dadurch anzustoßen bei anderen, ich eben nicht zulassen. Überlegen Sie mal, ist für Sie die Vorstellung, einen Schatten zu haben, den Sie wie einen dunklen Sack hinter sich hertragen, oder der Sie verfolgt, fremd, oder ist diese Vorstellung Ihnen vertraut? Und übrigens bei dem Thema Verfolgen, das ist typisch, also zumindest aus einer tiefen psychologischen Sicht, wenn Sie in Ihren Träumen verfolgt werden, dann hat das oft etwas damit zu tun, dass über diese Verfolgung sozusagen ihr Schatten sie verfolgt, ihr Schatten sie auf sich aufmerksam machen kann, dass sie ihn endlich mal erlösen aus ihrem Schattendasein. Was aber, meine Damen und Herren, ist weiterhin notwendig, damit sie diesen Schatz in sich, dieses Gold in sich bergen können? Wollen sie das Gold, das im Schatten darauf wartet, von ihnen entdeckt zu werden, für sich bergen, müssen sie zunächst einmal um ihren Schatten wissen, mit ihm vertraut werden, ihn als einen Teil von sich betrachten. Sie dürfen ihn auch nicht länger nur negativ sehen, ihn sozusagen verteufeln. Sie müssen ihn vor allem auch annehmen. Es muss sozusagen zu einer Versöhnung zwischen dem, der sie nach außen hin sein wollen oder dem, was sie vorgeben, nach außen hin zu sein und dem, was sie tatsächlich sind, kommen. Das muss miteinander zusammenkommen. Es muss Arm in Arm miteinander gehen, sonst spaltet sie das, sonst lässt sie das nur halb im Grunde genommen sein. Das Wort versöhnen kommt von versühnen und das mittelhochdeutsche Söhne meint Schlichtung, Frieden, Kuss. Also das, was im Schatten ist, die Dinge, die meine Lebendigkeit fördern, die Dinge, von denen man einfach sagt, das darf ich ja eigentlich gar nicht sein, auch mal wütend sein, auch mal neidisch sein, annehmen, zulassen, sich damit versöhnen, nicht so zu tun, als würde es nicht zu mir gehören. Natürlich gehört es auch zu Ihnen, wenn Sie ehrlich sind. Selbstverständlich gehört es auch zu Ihnen. Versöhnung geschieht, wenn ich alles, was mich ausmacht, alles, was zu mir gehört, das kann manchmal mit zum Schwierigsten gehören, was uns Menschen aufgetragen ist, annehmen kann. Ich mir zum Beispiel kein schlechtes Gewissen machen, weil ich nicht so bin. Sie sich kein schlechtes Gewissen machen, deswegen zum Beispiel, weil Sie noch nicht so sind, wie Ihre Eltern wollten, dass Sie sein sollten. Oder wie die Gesellschaft gerne möchte, dass Sie sind. Oder wie die Mutterkirche gerne möchte, dass Sie sind. Wie angeblich Gott Sie haben möchte, dass Sie sein sollen. Sie sagen können, ja, auf der einen Seite bin ich die untadelige Bürgerin, die ihre Steuern zahlt. Ich bin der fromme Christ, der regelmäßig zum Gottesdienst geht. Ich stehe aber auch oft hinter meinen eigenen Erwartungen, wie ich zu sein habe. Bleibe da oft zurück. Ich bin nicht immer mir selbst und anderen gegenüber treu. Ich entspreche nicht in jedem Fall dem Bild, das andere von mir haben. Und das gehört alles auch zu mir. Und ich tue nicht so, als würde das nicht zu mir gehören. Und das ist gut so. Und das darf so auch sein. Ich mache mich deswegen nicht herunter, fühle mich deswegen nicht schlecht, schäme mich auch deswegen nicht, sondern sage aus der Tiefe meines Herzens heraus und nicht nur so oberflächlich, ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich treibe keinen Keil zwischen dem anscheinend Positiven und Guten auf der einen Seite und dem anscheinend Negativen und Schlechten auf der anderen Seite. Und dabei das Gute zu begrüßen und das Schlechte zu verachten. Vielmehr schaue ich liebevoll auf mich, sage Ja zu mir, küsse mich, was immer mich ausmacht. Sie das sich mal vorstellen und Sie schauen sich mal an, so in all Ihrer wunderbaren Ausstattung, aber auch in all Ihrer Armseligkeit, können Sie sich küssen? Annehmen, ja zu sich sagen, das alles bist du auch und das alles darf so auch sein. Eine Frau, seit vielen Jahren verheiratet, Mutter von zwei Kindern, hat einen Mann, den sie liebt, der aber auch in der Begegnung mit ihr und in ihrem Zusammenleben in manchen Bereichen weit hinter dem zurückbleibt, was sie sich so vom Leben gewünscht hat. Er ist ein eher zurückhaltender Mensch, möchte am liebsten alle Zeit mit ihr verbringen. Kann es gar nicht abhaben, wenn seine Frau sich auch einmal für einen Kaffee mit einem anderen Mann trifft. Auch wenn klar ist, dass es sich dabei um eine rein freundschaftliche Beziehung handelt. Sie ist eher eine Frau, die gerne auch mal ausgeht, etwas erleben will, sich in das bunte Treiben des Lebens stürzt. Bei einem Klassentreffen, bei dem sie auch einen Klassenkameraden trifft, zu dem sie sich schon früher hingezogen fühlt, endet der Abend damit, dass sie beide im Bett landen. Nie hätte sie sich vorstellen können, dass sie dazu in der Lage ist. Sie war sich so sicher, dass sie aus Treue zu ihrem Mann so etwas nicht tut. No, sie hatte sich was vorgemacht. Als sie glaubte, ihre erotische sexuelle Leidenschaft, die in ihrer Beziehung zu ihrem Mann nicht gestillt wurde, einfach wegstecken zu können. Und sie hatte sich etwas vorgemacht, als sie glaubte, über die Stärke und die moralische Kraft zu verfügen, allen Versuchungen zum Trotz die Zügel in der Hand zu behalten und entscheiden zu können, wo es lang geht. Für diese Frau ist es aus meiner Sicht wichtig, ihr Bedauern, sich so verhalten zu haben und möglicherweise auch die Schuld, die sie darüber empfindet, zunächst zuzulassen. Um dann aber die Lehre daraus zu ziehen, also hinzuschauen, was sagt mir das über mich und was muss ich anstellen, um das in Zukunft zu verhindern? Zum einen kann das heißen, vor allem sich nicht länger etwas vorzumachen über die Kraft und die Macht ihrer Leidenschaft und was das für sie bedeuten kann, dass diese Leidenschaft sie nicht so ausleben kann, wie sie es gerne wollte. Und das kann für sie zu einer großen Herausforderung werden, vor allem dann, wenn man an sich sehr hohe moralische Anforderungen stellt, sich zuzugestehen, dass auch sie aus dem gleichen Holz geschnitzt ist, wie jeder andere Mensch und wie jede andere Frau und wie jeder andere Mann. Sie sich grundsätzlich nicht von anderen Personen unterscheidet, die so etwas tun, sie ihnen mitnichten überlegen ist. Und das ist dann auch der entscheidende Punkt, dazu steht, es annimmt, dass es diese Seite auch in ihr gibt, jene Seite, die mit Pfui Teufel, das gehört sich nicht, das ist nicht meine Art, mich zu verhalten, übertrieben werden kann, auch zu ihr gehört. Die jetzt sagen kann, ja, das bin ich auch, auch wenn sich alles in mir dagegen auflehnt, aber es ist so. Und auch wenn es so ist, verachte ich mich nicht. Nehme ich mich an, liebe ich mich. Geschieht das, erfahre ich, was es heißt, angenommen zu sein, so wie ich bin, der Druck, der auf mir lastet, die Scham, die Schuldgefühle, die mich und meine Gefühle vergifteten, wenn ich mir ständig vorhalte, wie weit ich doch von dem entfernt bin, die ich eigentlich sein sollte. Jetzt kann ich endlich wieder durchschnaufen, wenn ich mich in all dem auch bejahen kann, ohne damit zu sagen, dass das immer in Ordnung war und dass ich an bestimmten Stellen auch nachsteuern möchte. Aber jetzt kann ich wieder durchschnaufen, bin ich frei, jetzt entscheiden nicht länger andere Instanzen darüber, auch innere Instanzen darüber, wie ich zu sein habe. Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich stehe zu mir mit allen meinen Lichtseiten und Schattenseiten, die zu mir gehören, und schaffe dadurch die Voraussetzungen dafür, um mich selbstbestimmter und verantwortungsvoller verhalten zu können. Es liegt an Ihnen, welchen Weg Sie beschreiten. Das Leben der Person, die sich völlig von ihrem Schatten fernhält, die ist zwar in Ordnung, aber schrecklich unvollständig. Auf die Frage, ob er lieber gut oder vollständig, also ganz sein wollte, soll C.G. Jung geantwortet haben, er wolle lieber ganz sein als gut. Sind wir bereit, diese anzunehmen, kann aus dem anscheinend Bösen oft Gutes erwachsen. Wie eine ehemalige Klientin von C.G. Jung in folgendem Brief an Sie ihn bekennt. Sie schreibt, aus dem Bösen ist mir viel Gutes erwachsen. Das Stillehalten, das Nichtverdrängen, das Aufmerksamsein und Hand in Hand damit das Annehmen der Wirklichkeit, der Dinge, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten, hat mir, so die Patientin weiter, seltsame Erkenntnisse, aber auch seltsame Kräfte gebracht, wie ich es mir früher nicht hätte vorstellen können. Ich dachte immer, wenn man die Dinge annehme, also zum Beispiel auch, dass es auch eine nicht so tolle Seite bei mir gibt, dann überwältigen diese Seiten einen irgendwie. Nun ist das gar nicht so, schreibt sie. Und man kann erst noch Stellung zu ihnen nehmen. Und dann, so werde ich nun das Spiel des Lebens spielen, indem ich annehme, was mir jeweils der Tag und das Leben bringt. Gutes und Böses, Sonne und Schatten, die ja beständig wechseln. Und damit nehme ich auch mein eigenes Wesen mit seinen positiven und negativen Seiten an. Und alles wird lebendiger. Was für ein Tor ich doch war. Wie habe ich alles nach meinem Kopf zwingen wollen? Was für ein Tor ich doch war. Und wir manchmal sind. Immer, meine Damen und Herren, wenn diese Weitung geschieht, werden wir die Gegensätze hier, die Persona, die Maske, die wir der Welt zeigen, dort der Schatten, den wir hinter uns hertragen, überwinden können. Wir lassen uns bereichern von dem, was wir vernachlässigt haben, was wir in den Schatten gestellt haben. Jetzt ist Neues möglich, kann Verwandlung stattfinden. Jetzt können wir das Gold, das im Schatten verborgen war, für unser bewusstes Leben fruchtbar machen. Unser Schatten bekommt, wenn wir und wenn Sie Ihren Schatten so sehen, einen neuen Anstrich. Er wird nicht länger gleichgesetzt mit dem Bösen, dem Dunkeln oder mit dem Abfalleimer verglichen, dem wir alles, was anscheinend nicht zu uns passt, allen Unrat überlassen können. Manchmal ist er vielleicht ein solcher Abfalleimer, doch er kann auch eine Schatztruhe sein, in dem sich Schätze verbergen, die wir dort entsorgt haben und die sich bei genauerer Betrachtung eben als Gold erweisen, das wir für uns bergen wollen, natürlich. Und das verlangt von uns zunächst einmal dazu zu stehen, dass wir einen Schatten haben, es sei denn von uns gibt, die zu uns gehören, auch wenn wir sie in den Schatten, in den Keller abgestellt haben. Das gilt zum Beispiel auch für die Aspekte unseres Schattens, die anzunehmen uns schwer fällt. Ehrlich gesagt, wer will denn von Ihnen so zugestehen, dass es eben auch Ärger bei Ihnen gibt, dass Sie auch hassen können, dass Sie auch neidisch sein können, dass Sie auch eifersüchtig sind, manchmal sogar furchtbar eifersüchtig, dass Sie auch Hassgefühle kennen, manchen mal am liebsten an die Wand pfeffern würden. Vor allem, wenn man davon überzeugt ist, dass man ein anständiger Mensch ist, dass man ein gütiger Mensch ist und dass man natürlich auch ein frommer Mensch ist. Will ich aber und wollen Sie aber verantwortlich mit diesen Gefühlen umgehen können, müssen Sie dazu stehen. All diese Gefühle, die ich eben genannt habe, gehören auch zu Ihnen. Ich kann es jedenfalls von mir sagen. Dazu zu stehen heißt nicht, dass ich jetzt diese Gefühle in jedem Fall ausagieren soll. Es meint dazu zu stehen, dass ich diese Gefühle auch kenne und habe, um besser mit ihnen umgehen, sie steuern und gestalten zu können. Und somit auch in die Lage versetzt zu werden, das Gold, das in ihnen, in diesen Gefühlen stecken mag, für mich zu nutzen. Ich war zum Beispiel, das können Sie sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, denke ich, wenn Sie mich jetzt so vor sich sehen, als Junge sehr jähzornig, bis mir meine Mutter diesen Jähzorn mit aller Gewalt austrieb. Dadurch kam aber auch eine kraftvolle Seite von mir zum Stillstand. Ich legte sie ab, ließ sie hinter mir, sperrte sie in eine Rumpelkammer, legte sie in den Schatten. Doch sie blieb mir Gott sei Dank im Schatten erhalten. Es fällt mir manchmal bis heute schwer, mich mit diesem Kraftpotenzial zu verknüpfen und die darin gespeicherten Energien für mich zu nutzen, wenn es darum geht, zum Beispiel mich abzugrenzen und zu behaupten, das ist nämlich die Energie, die letztlich auch hinter diesem Jähzorn steckt. Um dazu in der Lage zu sein, um mich behaupten zu können, um mich abgrenzen zu können, um sagen zu können, nein und verdammt nochmal und das lasse ich mir nicht bieten, muss ich diese Kraft für mich zurückgewinnen, meine durchaus wichtige, freundliche, zugewandte Seite um die abgrenzende, sich behauptende, bestimmende Seite erweitern. Ich bekomme dadurch, merken Sie richtig, wenn man so auch Konturen, Andere müssen manchmal auch meine Konturen spüren, damit sie merken, ich meine das ernst. Und wenn du meinst, du mich nicht ernst nehmen zu müssen, dann zeige ich dir, was Sache ist. Diese Kräfte machen es mir aber auch möglich, gezielt auf was zugehen zu können, meine Überzeugungen verteidigen zu können und umsetzen zu können. Es geht nicht darum, meine Damen und Herren, meinen Jähzorn, mein aufbrausendes Verhalten von damals zurückzugewinnen. Die destruktiven Seiten dieses Verhaltens, die müssen nicht wiederbelebt werden. Ich muss das Gold in diesen Kräften für mich entdecken und für mein gegenwärtiges Leben nutzen. Das geschieht, wenn ich dieses jähzornige Verhalten nicht nur negativ bewerte und mir zugestehen, ja, es für wichtig und richtig erachte, dass ich eben auch kantig aggressiv sein kann. Ich mir nicht alles gefallen lassen muss, ich mich wehren und angreifen darf und dann eben auch kann. Wende ich mich meinem Schatten zu, werde ich mit ihm vertraut. Begegne ich dabei mir bisher unbekannten und bei mir nicht zugelassenen Seiten. Und meine Aufgabe ist es jetzt, das Spreu vom Weizen zu trennen, die Schlacken, die den Blick auf das Gold verdecken, zu beseitigen. Das ist wie bei einer Goldwäsche. Wir müssen das im Schatten abgelagerte Material sieben, um in ihm das Gold zu finden. Manches soll und muss auch im Schatten bleiben. Anderes müssen wir zurückgewinnen. Fällt Ihnen irgendwas ein, wo Sie sagen, das wäre höchste Zeit, tatsächlich aus dem Schattendasein herauszuholen? Da liegt ein ganzer Batzen von Gold, den ich eigentlich im Moment ganz gut gebrauchen könnte, um in bestimmten Situationen meines Lebens besser zurechtkommen zu können. Und es wäre höchste Zeit, dass ich das tue. Es kann nämlich sein, dass wir das Kind mit dem Bad ausschütten, wenn wir zum Beispiel als Kinder gelernt haben, vor unseren Eltern oder anderen Autoritätspersonen kann man am ehesten bestehen, wenn man brav ist. Und jetzt geht es darum, nachzusteuern. Manches von dem, was wir damals ausgelagert haben, unsere echten Gefühle und unsere echten Überzeugungen, wieder zurückzuholen. Das Gold im Schatten zu entdecken, könnte zum Beispiel in solchen Situationen heißen, mich von solchen Botschaften, dass ich bei Autoritätspersonen dann am meisten Chance habe, wenn ich brav bin, zu verabschieden. Ich finde so köstlich Friedrich Nietzsche, ein toller Mann, der auch einen Theologen im Grunde genommen ganz viel beibringen kann. Von Friedrich Nietzsche soll der Ausspruch stammen, das ist mal auf sich wirken und ich entdecke mich da manchmal drin, vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen, wer sich selbst erniedrigt, der will erhöht werden. Wenn wir uns nicht länger selbst erniedrigen, machen wir uns auf das innere Gold, dass wir in unserem Helden, dem Menschen, den wir bewundern sehen, bei uns selbst zu entdecken. Das finde ich ja das Schöne. Sie können jemanden ewig bewundern. Oder aber Sie können das, was Sie bei jemandem bewundern, feststellen, verdammt nochmal, das, was ich bei dem bewundere, das ist ja mein eigenes Gold. Das lasse ich doch nicht länger bei dem hängen, da bei dem ich bewundere. Das hole ich mir zurück und versuche das, was ich beim anderen bewundern, entsprechend meinen Möglichkeiten in mein Leben zu integrieren. Kann ich noch ein bisschen? Sind Sie noch aufmerksam? Geht es noch von der Konzentration her? Sie möchten noch mehr Gold entdecken. Ja? Okay. Dann, unabhängig von den Eigenschaften, die wir im Schatten abgeschoben haben, verfügen wir über Eigenschaften und Kraftquellen, die wir zum Teil noch gar nicht kennen, wie ich vorhin sagte, geschweige denn, dass wir sie in unser Leben umgesetzt haben. Sie befinden sich in dem, was man das Unbewusste nennt, das Unbewusste, wo ja Sigmund Freud und andere sich viel damit beschafft haben. Man geht davon aus, dass es so ein riesiges Reservoir von Wissen und Weisheit gibt, das sich angesammelt hat durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte. Und dieses Wissen, aber auch die Kräfte, die da gebündelt sind, wir, wenn wir einen Zugang bekommen zu diesem Reservoir, für unser Leben nutzen können. Um da an diese Quelle heranzukommen, ist es natürlich zunächst einmal wichtig, dass Sie an das Unbewusste glauben, dass Sie glauben, da gibt es etwas, was in meinem Leben eine Rolle spielt, auch wenn es mir nicht bewusst wird. Man vergleicht es manchmal mit einem Eisberg. Uns ist sozusagen nur die Spitze des Eisberges bewusst. Das, was sie von sich wissen, das bewusste Ich, das ist die Spitze des Eisberges. Und diese 90%, die da drunter sind, das wäre zum Beispiel das Unbewusste. Stellen Sie sich mal vor, das, was Sie ausmacht, nur 10% davon wissen Sie. Und es ging jetzt darum, dass Sie etwas auch von den 90% da einen Zugang bekommen. Und da ist zunächst mal natürlich die Voraussetzung dafür, dass Sie glauben, so etwas wie das Unbewusste gibt es. In einem Scherzwort heißt es Metaphysik, das kann man sagen für Metaphysik, also Philosophie oder auch Theologie und so weiter, ist, wenn ein Stockblinder in einem stockdunklen Zimmer einen stockschwarzen Kader sucht, der gar nicht drin ist. Und so ist es eben mit dem Unbewussten. Ne? Das hängt davon ab, weil sie es eben nicht sehen können, ob sie daran glauben, ob sie eine Ahnung davon haben, ob sie spüren, da gibt es tatsächlich eine größere Kraft. Ah, Marie-Louise Kaschnitz, die kontert diese Aussagen, indem sie sagt, na ja, aber der Kader ist eben doch drinnen, weil jedes Diesseits von der Kraft des Jenseits lebt. Das kann man glauben oder aber nicht. Aber um wirklich an dieses Kraftreservoir, an dieses Wissen heranzukommen, muss ich davon ausgehen, dass es gibt. Und ich kann sagen, ich glaube daran, habe in meinem eigenen persönlichen Leben die Erfahrung gemacht, dass es das gibt und mache es auch immer wieder in der Erfahrung der Begleitung von Menschen, dass es ein solches Reservoir gibt. Wie komme ich aber dran? Ich möchte es an zwei Beispielen verdeutlichen. Eine Möglichkeit, mit unseren inneren Kraftquellen aus dem Unbewussten in Berührung zu kommen, ist zum Beispiel die Traumarbeit. Deswegen ist für mich seit über 30 Jahren die Traumarbeit ganz wichtig. Ich habe immer mein Traumtagebuch neben meinem Bett liegen und am Morgen, wenn ich aufstehe, versuche ich mich zu erinnern, was habe ich denn geträumt, weil das eine Möglichkeit darstellt, mit diesen eben 90%, von denen ich da vorhin sprach, die uns unbewusst sind, in Berührung zu kommen. Wie wichtig das ist mit der Traumarbeit, wird auch wieder in einer folgenden kleinen Geschichte deutlich. In einer Geschichte hören wir von einem König, der auf seinem Thron sitzend Gericht hält. Das Königtum ist so klein, dass die Menschen vor ihrem König erscheinen können, um ihn bei Zwistigkeiten um sein Urteil zu befragen. Er hält jeden Morgen Audienz und während dieser Zeit kommt ein Affe durch das Fenster, wenn diese Audienz stattfindet, legt eine Frucht vor den König hin. Es gefällt dem König, doch sobald der Affe gegangen ist, nimmt er die Frucht und wirft sie hinter seinen Thron. Und dieses tägliche Ritual wiederholt sich. Bis eine der Dienerinnen des Königs hinter den Thron geht, um dort sauber zu machen. Sie kehrt von dort zurück und informiert den König, dass sich hinter seinem Thron ein Haufen voller kostbarer Juwelen befindet. In jeder Frucht, die der arrogante König hinter seinen Thron geworfen hatte, war ein Juwel verborgen. So, meine Damen und Herren, kann es Ihnen mit Ihren Träumen ergehen, die Ihnen jeden Tag verborgen in einer Frucht vorgelegt wird. Sie können dann so tun, als wären Sie dankbar dafür, in Wirklichkeit aber entsorgen Sie sie. Oder aber Sie nehmen sich die Zeit, sich mit Ihren Träumen zu beschäftigen, im Wissen, dass in Ihnen Gold verborgen ist, das Sie entdecken, bergen und für Ihr Leben nutzen können. Und wollen Sie das Gold in Ihren Träumen entdecken, müssen Sie in dieser Einstellung zum Beispiel Ihren Träumen begegnen. Erich Freud sagt zum Beispiel, ein Traum, den ich nicht angeschaut habe, ist wie der Freund eines Brief, wie der Brief eines Freundes, den ich nicht gelesen habe. In dieser Einstellung müssen Sie den Träumen begegnen. Was Ihnen da an Kostbarem verloren geht, oder vielleicht auch schon verloren gegangen ist. Robert Lux, ein Freund von dem Mystiker Thomas Merton, schreibt, dass er sich sein ganzes Leben lang für Träume interessiert hat. Im tibetischen Buddhismus sagen sie, dass uns die Träume für den Tag vorbereiten. Sie bestimmen uns. Vorausgesetzt, dass wir genug schlafen, tun sie ihr Bestes, um uns mehr darüber zu sagen, wer wir wirklich sind. Träume nehmen uns aus dem Ping-Pong-Spielen des Tages heraus. Doch damit nicht genug. Träume verändern, sie verwandeln uns. Von ihnen kann eine bestärkende und heilende Wirkung ausgehen. Sie dürfen in der Regel nicht wörtlich verstanden werden, eher aber als Hinweise, dass wir etwas beachten, dass wir etwas in unserem Leben korrigieren müssen. Und auch nach Sigmund Freud stellen Träume den königlichen Weg eben zu diesem Unbewussten, zu diesen 90% des Eisberges dar. Sie stellen einen Zugang her zu dem, was die Tiefenpsychologie die goldene Welt des Unbewussten nennt. Über sie, über die Träume, gelangen wir tatsächlich in das Dunkel unserer Seele. Sie sind wie Fenster, über die wir in unsere Seele sozusagen, in unseren tieferen Bereich hineinschauen können. Zugleich tragen unsere Träume auch dazu bei, dass wir etwas Licht in das Dunkel unserer Seele bringen, indem uns mit ihrer Hilfe zumindest zum Teil manches bewusst wird, was wir bisher über uns nicht kannten. Und allein dadurch, dass ich so an Träume herangehe, habe ich schon mein erstes Gold gefunden. Denn wenn ich über meine Träume in die Welt des Unbewussten eintauche, erfahre ich mich als ein Teil der Welt, die über mich hinausgeht. Und das ist für mich zunehmend wichtig geworden bei meiner Traumarbeit. Das eine ist, dass sie mir Hinweise geben über Seiten von mir, die mir vielleicht bisher nicht bewusst geworden sind, dass sie aber auch meine Sensibilität dafür fördern und stärken, dass ich eben nicht nur aus diesen 10% dessen, was mir bewusst ist, bestehe, sondern dass ich sozusagen als einer dastehe, der zugleich weiß, dass es bei mir auch noch 90% gibt, die mich ausmachen, die über das hinausgehen, was mir bewusst ist, und dass ich über dieses Unbewusste auch Teil bin eines Größeren. Um es nochmal anders zu sagen, dass die Sensibilität dafür, dass das, was mich ausmacht, nicht darin nur besteht, dass ich jemanden anschauen kann, dass ich jemanden berühren kann, dass ich was sagen kann, sondern dass ich das Bewusstsein habe, dass ich weiß und dass ich spüre, und das finde ich faszinierend, dass ich jetzt schon an das Größere, an das Grenzenlose angeschlossen bin. Das Bewusstsein zum Beispiel, dass so wie Sie jetzt da sitzen, Sie können den Nachbarn anschauen, können ihn berühren, Sie spüren den Stuhl und so weiter, aber so das Bewusstsein zu spüren, zu wissen und zu fühlen, das ist ganz wichtig, ich fühle es, dass ich Teil eines Größeren bin, dass ich jetzt schon an eine andere Welt, eben die Welt des Unbewussten, des Ewigen angeschlossen bin. Daraus ergeben sich doch Kräfte, daraus kann doch auch etwas Stützendes, Trostschaffendes hervorgehen, gerade auch in einer Welt um uns herum, die von Chaos geprägt ist, wo wir depressiv werden, wo wir Ängste erleiden, eben auch deswegen, weil wir dieses Gefühl, Teil eines Größeren zu sein, jetzt schon mitten im Leben an das Grenzenlose angeschlossen zu sein, eben oft nicht mehr erfahren. Und dass der und diejenige, die das tut, darin ein Gold entdeckt, das sich positiv für ihr Leben auswirkt und für die Bewältigung ihres Lebens. Und dann natürlich, und das möchte ich jetzt verdeutlichen an einem Beispiel, wo sowohl der Schatten, also die Seite von uns, die wir bewusst abgelegt haben, als auch unser Unbewusstes miteinander sich verbinden und dann, wenn wir mit diesen Quellen in Berührung sind, uns helfen kann, mehr Lust und Freude in unser Leben zu bringen. Das hat was zu tun mit der Eros-Energie. Die Tiefenpsychologie sagt uns, dass die Kräfte, die uns unbewusst sind, das ist immer natürlich ein Versuch, unterschiedliche Kräfte auch ein bisschen einzuordnen, ganz unterschiedlicher Art ist. Es gibt zum Beispiel die königliche Energie, es gibt die Kriegerenergie, es gibt die Magierenergie und es gibt die Eros-Energie. Und zum Beispiel aus diesem Kräftereservoir des kollektiven Unbewussten können wir auch die sogenannte Liebhaber- oder Eros-Energie schöpfen. Wir spüren zum Beispiel die Eros-Energie, und ich denke, jeder von Ihnen kennt diese Erfahrung, im sich verlieben. Wenn sie unsere Welt eintaucht in die göttliche Welt der Ekstase. Als Kinder oder Jugendliche ist uns oft mit Rücksicht auf die Gesellschaft oder der Religionsgemeinschaft, der wir angehören, die Eros-Energie und mit ihr die Ekstase ausgetrieben worden. Dabei wurden auch oft unsere Lebendigkeit, unser Temperament, unsere leidenschaftliche Seite nahezu eliminiert. Die Eros-Energie blieb ungenutzt, fristete ein tristes Schattendasein. Die tief in uns sprudelnde Eros-Quelle hatte keine Chance, zum Zuge zu kommen. Und haben wir keinen Zugang zu unserer Eros-Energie, fehlt es uns zum Beispiel an Enthusiasmus, an Lebendigkeit. Wir sind dann von einer ganz wichtigen Lebensquelle abgeschnitten, die wir benötigen, um ganz leben zu können, eben Leben in Fülle erfahren zu können. Wenn wir aber in Berührung, wenn Sie, meine Damen und Herren, in Berührung kommen mit Ihrer Eros-Energie, können Sie dieses Kräftepotenzial anzapfen und für Ihr Leben und für Ihr Leben fruchtbar machen. Jetzt kann sich unsere Liebhaberenergie frei verströmen und unseren Appetit nach Leben, unsere Lust am Leben bereichern. Wir spüren die Eros-Energie zum Beispiel in der Erfahrung von Freude und Lust am Leben. Sie macht uns aber zugleich auch empfänglicher für seelischen Schmerz und tiefes menschliches Mitgefühl. Diese Eros-Energie befähigt uns, mit dem Herzen zu denken. Wir spüren unsere Eros-Energie auch in unserer Sehnsucht, zum Beispiel nach der Vereinigung mit Gott, wie wir es von den Mystikerinnen und Mystikern her kennen. Sind Sie, meine Damen und Herren, in Berührung mit Ihrer Eros-Energie, dann stehen Sie in einer gewissen Weise sozusagen unter Strom. Sie erleben sich als energetisiert, als leidenschaftlich, als begeisterungsfähig. Kennen Sie das? Sie sind ergriffen vom Leben. Sie fühlen tief in sich, wie sehr alles in unserem Leben miteinander in Beziehung steht. Das aber trägt doch zur Bereicherung unseres Lebens bei. Denn, meine Damen und Herren, so der Soziologe Hartmut Rosa, das Leben gelingt, und dazu brauchen wir die Eros-Energie, wenn wir das Leben lieben. Wenn wir eine geradezu leidenschaftliche Bindung an die Menschen, an die Räume, an die Aufgabe, ja selbst an die Werkzeuge entwickeln, mit denen wir zu tun haben. Wenn wir die lieben, entsteht so etwas wie ein vibrierender Draht zwischen uns und der Welt. Ohne Liebe, ohne Achtung, ohne Wertschätzung, ohne Liebhaberenergie bleibt der Draht zur Welt und zu den Menschen starr und stumm. Haben wir zu dieser Liebhaberenergie Zugang gefunden und haben wir auch einen Zugang gefunden zu unserem Schatten, indem Sie ihn als einen Teil von sich akzeptieren, werden Sie dort auch auf Qualitäten, auf Gold von sich stoßen, die eben dort bisher Ihnen verborgen waren. Und auch dieses Gold dort steht unter anderem für Ihre Leidenschaft, für Ihre Spontaneität, für Ihre Kreativität, für Ihre Individualität. Für Faust ist zum Beispiel die Begegnung mit Mephisto, der für seinen Schatten steht, für den Schatten von Faust, wichtig, um zu einem erfüllteren Leben zu finden. Mephisto lockt Faust sozusagen aus dem Zimmer seines Studierzimmers heraus, in die er sich eingesperrt hat, mit dem Ergebnis, dass sein Leben mit der Zeit, weil er da nur über den Büchern hockte, lieblos, sinnlos, leer wurde. Und denke ich, auch für Sie und für uns kann es wichtig sein und notwendig sein, wichtige Eigenschaften von uns, die wir in den Schatten abgetreten haben, für uns wiederzugewinnen, wollen wir vermeiden, dass unser Leben in vielen Bereichen kraftlos, leer, grau, langweilig, flach bleibt. Es geht dabei vor allem auch um Eigenschaften von uns, die für die vitale, die für die leidenschaftliche, für die ekstatische Seite von uns stehen, die uns oft eben, wie ich vorhin schon mal sagte, mit Rücksicht auf gesellschaftliche Gepflogenheiten ausgetrieben worden sind. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Das gefällt mir sehr gut. Im Spanischen gibt es den Begriff Duende, Duende. Und man spricht zum Beispiel von Duende, wenn bei einer anderen Person etwas von ihrer Vitalität, von ihrer Lebenskraft durchscheint. Kennen Sie vielleicht, da spüren Sie sowas bei manchen. Zwei Personen fallen mir dazu ein, Ihnen fallen vielleicht noch andere ein. Die eine ist zum Beispiel der Alexis Sorbas, der uns in dem gleichnamigen Roman von Nikos Kazantzakis begegnet. Es ist lange her, dass ich den Film gesehen habe und das Buch auch gelesen habe. Ich kann mich daher nur bruchstückhaft an den Text erinnern. Ganz lebendig ist mir aber die Szene in Erinnerung, in der Alexis Sorbas sich geradezu hineinsteigert in einen Tanz, hier Tacke genannt. Dieser Tanz explodiert dann schließlich in einer Ekstase, angefeuert von Musik, die es versteht, wie beim Liebesspiel langsam beginnend immer leidenschaftlicher zu werden, um schließlich unumkehrbar auf den Höhepunkt zuzutreiben. Das ist pures Leben und Lebendigkeit. Und damit auch in unserem Leben, damit auch in Ihrem Leben geschehen kann, das geschehen kann, müssen Sie, wie das bei einem Tanz geschieht, sich bewegen. Braucht es ein bisschen Verrücktheit, meint Georgias Sorbas, den Nikos Kazantzakis in seinem Roman verewigte, also den gab es tatsächlich. Und an die Adresse von Nikos Kazantzakis, den Verfasser dieses Buches gerichtet, meint dieser Georgias Sorbas: Du hast einen handfesten Verstand, er ist dein Verderben, der Verstand ist dein Krämer, der Verstand, der führt Buch, er sorgt immer für Zurückhaltungen, er schneidet die Leine nicht ab, im Gegenteil, er hält sie fest in der Hand. Aber kannst du mir sagen, wonach schließlich das Leben schmeckt, wenn du die Leine nicht abschneidest? Nach Kamillentee und nicht nach Ruhm. Dir mangelt es an nichts außer einem, das ist ein Stück Übergeschnapptheit. Eine andere Person, die mir bei Duende einfällt, das ist die heilige Teresa von Avila, die vor über 500 Jahren gelebt hat. In ihrer Autobiografie schreibt sie über sich, und weil sie das selbst so schreibt, darf man das sicher auch so zitieren. Sie schreibt kurz: Ich bin ein Weib und obendrein kein Gutes, sondern ein Schlechtes. Es ist oft genau das, was man im gesellschaftlichen oder religiösen Kontext oft mit etwas Schlechtem, vielleicht auch moralisch Fragwürdigem verbindet, was ich bei einem genaueren Hinsehen, meine Damen und Herren, als golden puppen kann, das im Schatten nichts verloren hat. Es ist die leidenschaftliche, die wilde, die ekstatische, die ursprüngliche, die vitale Seite in uns, die uns durch eine bestimmte Erziehung oft ausgetrieben worden ist. Statt sie da und dort etwas zu drosseln und in einer unser Leben bereichernden Richtung zu lenken und zu gestalten. Auch Teresa von Avila musste natürlich diese duende Lebenskraft zähmen, doch sie ließ nicht zu, dass sie gänzlich in den Schatten abgedrängt wurde. Sie blieb Gott sei Dank ein schlechtes Weib und vermochte, ihre vitale Kraft auf vielfältige Weise in ihrem Leben zum Ausdruck zu bringen. Ich sehe sie vor mir als eine junge, gut aussehende Frau, die großen Wert darauf legt, gut zu riechen und, so vermutet meine Frau, ein Parfüm mit einem starken Rosenduft bevorzugt. Sie ist schick angezogen, bevorzugt die Farbe Orange. Sie strahlt Lebensfreude aus, lacht viel über sich und über andere und steckt mit ihrem Lachen auch die anderen an. Ich glaube, wenn sie damals die roten Schuhe von Papst Benedikt XVI. Gesehen hätte, hätte sie zunächst einfach laut losgelacht, weil ihr das doch etwas sehr komisch vorgekommen wäre, um ihn dann aber zu fragen, ob sie die Schuhe denn mal ausprobieren dürfe, um dann festzustellen, dass sie ihr ganz gut stehen und sich tierisch darüber freut, dass Benedikt sie ihr mit einem Schmunzeln schenkt. Duende steht für Lebenskraft, das wir bei vielen Dichtern, Künstlern, Musikern und Tänzerinnen entdecken können. Doch wir finden es auch in uns vor. Es ist die Quelle unserer Kreativität, unserer Schaffenskraft, der es darum geht, uns in dem, was wir tun, zu verwirklichen. Wird diese Lebenskraft gebremst, bäumt sie sich auf und versucht, Schlupflöcher zu finden, die es ihr ermöglichen, doch noch zum Zug zu kommen. Muss diese Leidenschaft und Lebenskraft kapitulieren, lässt sie uns traurig zurück. Teresa von Avila ermutigt uns, durch ihr Leben zum Beispiel diese Lebenskraft zu nutzen, sie uns nicht schlecht reden zu lassen. Ich denke, wir müssen sie dann aus unserem Schattendasein zurückholen, um das Gold, das sie für uns sein kann, für unser Leben zu nutzen. Teresa weiß, wie langweilig unser Leben werden kann, wenn wir diese Kraft ersticken. Dabei soll doch unser Leben und soll doch ihr Leben spannend bleiben, lebendig bleiben. Auf die Frage, wird man mit den Jahren gelassener, antwortete der Popsänger Herbert Grönemeyer, Zitat, die Gefühle, die Intensität der Wut, des Glücks, der Leidenschaft, all das legt sich nicht. Das wäre auch schade. Das ist ja der Trieb, der Antrieb zum Glück. Sonst könnte ich ja gleich die Kiste zumachen. Also, meine Damen, dann machen Sie die Kiste nicht zu, sondern gehen Sie in das Dunkel Ihres Kellers, der für Ihren Schatten steht, und öffnen Sie dort die Schatztruhe, um sich dort das Gold zu holen, das nur darauf wartet, von Ihnen geborgen zu werden. Und jetzt möchte ich Sie bitten, dass wir mal uns ein bisschen mitnehmen lassen von dem Alexis Tsourpas. Niemand ist gehalten, dabei sitzen zu bleiben. Ich will Ihnen nichts überstülpen. Sie dürfen auch gerne aufstehen und sich bewegen. Sie dürfen auch gerne tanzen. Sie dürfen aber auch sitzen bleiben. Machen Sie das, wenn auch Ihnen ist. Thank you.
gilt es erstmal durchzuschnaufen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Gold gefunden oder erahnt, wo Sie das finden können in sich. Jetzt wäre die Gelegenheit, noch etwas anzumerken oder etwas zu fragen. Dr. Müller ist jetzt noch da. Wir haben übrigens heute ausnahmsweise um 19 Uhr schon begonnen, was wir so weit wie möglich auch so kommuniziert haben, immer mit dem Ausrufezeichen dabei, weil wir nachher gleich zum Zug fahren. Dr. Müller fährt heute noch nach Würzburg zurück, deswegen das Ganze. So, jetzt dürfen Sie. Wie merkt man sich Träume, Dr. Müller?
Also zunächst einmal, glaube ich, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass Sie träumen gegenüber und ihrer Bedeutung die Haltung einnehmen, die ich versucht habe aufzuzeigen, dass Sie sagen, das ist so, wie wenn mir ein Freund einen Brief schreibt, den ich lesen möchte. Also, dass Sie den Träumen Gewicht zusprechen, das ist das Erste. Das Zweite ist, Sie können das unterstreichen, dass Sie Ihre Träume erinnern möchten, indem Sie sich zum Beispiel tatsächlich ein Traumtagebuch zulegen und neben Ihr Bett einen Zettel oder ein Traumtagebuch legen, einen Stift und damit unterstreichen, auch äußerlich unterstreichen, dass Sie Interesse haben. Sie können weiter, zum Beispiel, wenn Sie einschlafen, sozusagen Kontakt aufnehmen mit Ihrer Seele, mit Ihrem Innersten und sagen, du, ich bin bereit, dass du dich mir zeigst, was immer du mir auch zeigen möchtest. Nicht so, verdammt nochmal, jetzt möchte ich endlich mal wissen, was so mein Tieferes ist, dann erschrecken Sie das. Ich bin bereit. Ich lade mein Innerstes ein dazu. Ich bin offen dafür. Weiter ist wichtig, wenn dann auch jetzt nicht gleich der große, zusammenhängende Traum kommt, dass Sie sich mit Traumfetzen zufrieden geben, die dann auch aufschreiben. Ein Gefühl, eine kleine Szene, dankbar dafür sehen, nicht, ah, das habe ich nur ein Stück von einem Traum geträumt, sondern ja, das habe ich getan. Wenn es dann vielleicht auch Menschen gibt, wo Sie sagen, das ist mir auch wichtig, ohne sich jetzt einen Druck deswegen zu machen, aber es ist mir wichtig, auch mit denen das auszutauschen, das kann das auch nochmal unterstreichen, und dass Sie geduldig sind. Dass Sie geduldig sind, wenn jetzt nicht gleich was kommt. All das, was ich Ihnen eben genannt habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei 80% derjenigen, die sich wirklich an das halten, es so gewesen ist, dass sie dann auch wirklich sich an ihre Träume erinnert haben. Man sagt ja, wir träumen auf alle Fälle, und es geht vor allem natürlich auch darum, dass sie sich erinnern. Es gibt immer wieder auch Situationen in ihrem Leben, wo vielleicht ihre Seele sagt, das kann ich dir jetzt nicht zeigen, das möchte ich dir jetzt nicht antun. Und das ist dann auch wichtig, das zu respektieren. Und dann ist vielleicht irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt das dran. So viel zu Ihrer Frage. Bitte. Ja. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass Sie die erste und die beste Interpretin Ihrer Träume sind. Ich denke, damit möchte ich mich nicht aussprechen, dass man auch darüber hinaus zusätzlich jetzt Bücher auch sich anschafft. Man spricht zum Beispiel in der tiefenpsychologischen Traumdeutung von Amplifikation, also dass man dann bestimmte Symbole, die im Traum auftaucht, dass man sich kundig macht, was so ein Symbol auch heißen kann. Das wäre eine zusätzliche Quelle. Aber grundsätzlich, Sie schreiben den Traum auf, und während Sie den Traum aufschreiben, sind Sie wach für alles, was in dem Moment Ihnen einfällt. Und sind auch offen dafür, dass es jetzt nicht nur eine und die Interpretation schlechthin gibt. Also ich schreibe das auf und gucke, was im Aufschreiben mir einfällt. Und manchmal kann es sogar so sein, dass das, was im Aufschreiben des Traumes Ihnen einfällt, das ist, worum es geht und gar nicht der Traum selbst. Also wichtig, ich bin offen für eine Vielfalt und dann ein kleines Kennzeichen mache ich manchmal aus, wo man auch helfen kann. Sie gucken, das könnte das heißen, das könnte das heißen und dann an der Stelle, wo es so heißen könnte, spüren Sie vielleicht so ein inneres Klingeln. Ja, das, verstehen Sie, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und dann immer wieder auch davon ausgehen, in der Regel ist es jetzt nicht so, dass der Traum sagt, du sollst das und das tun. So eindeutig ist der in der Regel nicht. Ne? In dem Moment, wo ich das erwarten würde, würde ich den Traum auch, glaube ich, überfordern. Und das, was er mir sagen möchte. Sie sagen, was die Interpretation betrifft, wie ich vorgehen kann. Das wäre so das, was mir, da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das ist das, was mir einfällt. Da in dem Buch habe ich auch mal hinten ein eigenes Register aufgeschrieben, was man noch dabei bedenken kann. Das hat den gleichen Titel wie den Vortrag. Das andere, was ich versucht habe, was für mich genauso wichtig ist, dass es ja nicht nur darum geht, dass Sie einen Traum erinnern können und den interpretieren, sondern dass in der Offenheit für den Traum von dem Traum Energien ausgehen können, die ihre augenblickliche Situation sich auf ihre augenblickliche Situation positiv bestärkend auswirken kann. Also auch dafür offen zu sein, dass in dem Moment, wo ich wach bin für den Traum, in dem Moment, wo ich träume, auch die Schleusen geöffnet werden zu meinem Unbewussten und Energien, die da sind, mir geschenkt werden. Dass allein schon das zum Beispiel, was Ihnen im Traum begegnet, vielleicht ein lieber Mensch, der mir liebevoll begegnet, wow, das ist in sich was. Es ist wie wenn Ihnen konkret im Leben jemand begegnet wäre, der Ihnen diese Liebe geschenkt hätte. Also auch dafür offen zu sein. Und das Nächste, was ich so auch gesagt habe, mit Hilfe der Träume sensibler zu werden, wacher zu werden für die Welt des Unbewussten. Im religiösen Bereich wäre das vergleichbar. Der große Theologe Romano Guardini sagt mal, in jedem von uns sollte ständig eine Stille vorhanden sein, die offen ist für die Nachbarschaft des Ewigen. Also in uns sollte eine Stille vorhanden sein, wo wir die Nachbarschaft des Ewigen, des Göttlichen, des ganz anderen präsent haben. Und der Traum ist so eine Form, der uns helfen kann, für die Welt des Unbewussten mithilfe der Träume sensibel zu sein und sensibler zu werden. Das wären so die drei Dinge. Und bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, ganz unverkrampft dran gehen, ganz natürlich. Sie wollten gerne noch was sagen? Ja? Ich glaube, auf dem Hintergrund dessen, was ich jetzt so bisher gesagt habe, können Sie schon erahnen. Ich will nicht absprechen, dass wenn jemand sich solche Gedanken gemacht hat, dass es da irgendwelche auch vielleicht in der Geschichte des Betreffenden oder auch doch mal auch auf eine objektivierbare Weise Informationen gibt. Aber das ist nicht meine Form von Verständnis von Träumen. Dem würde ich... Ich würde Respekt haben, wenn jemand das für sich so sieht, davor auf alle Fälle. Aber ich würde das für mich nicht mir zu eigen machen. Das ist mir auch zu klar und zu selbstverständlich und zu wenig die ganz konkrete Situation und den ganz konkreten Menschen dabei mit einbeziehend. Ja, okay.